Ja, Andreas Widmer hören wir jetzt mit seinem Vortrag. Ich bin total gespannt. Er hat Kunst studiert in Zürich, an der Züricher Hochschule der Künste und auch Kunstpädagogik. Er unterrichtet auch an einem Gymnasium, neben den Ausstellungen, die er macht und den, also Installationen und Objekten, die er ausstellt und ja selber als Künstler auch macht. Er hat mir erzählt, dass er so seit 2000 ungefähr im Rat ist. Und er hat ja das Magazin Bart mit einem befreundeten Grafiker lanciert, also entwickelt oder einfach gegründet. Das ist vielleicht vielen bekannt. Hier werden Positionen aktueller bildender Kunst aus christlicher Sicht beleuchtet, weil er einfach fand, dass das viel zu selten passiert, so im christlichen Bereich. Er liebt es, mit Freunden 45 Minuten vor demselben Kunstwerk zu verbringen. Heute tun wir genau das Gegenteil. Er hat so einige Kunstwerke mitgebracht, zum Thema Tisch natürlich. Genau. Wir sind gespannt auf dich, Andreas. Ich darf noch kurz verraten, er liebt seinen Akkuschrauber. Was es damit auf sich hat, wird er bestimmt noch sagen.
On the dark side of the table, das kam mir in den Sinn, als ich zum ersten Mal Kaugummi an unserem Esstisch hervorgeklaubt habe. Die Töchter werden älter, die kriegen Kaugummi oder sie organisieren den, ich gebe ihnen keinen. Und es gibt ein wunderbares Kunstwerk von Jim Lambie, das ich leider nicht gefunden habe. Er lud Freunde und Passanten ein in die Galerie und die kriegen Kaugummi und sie klebten den unter den Tisch. Und da wuchsen Stalaktiten unter der Tischplatte hervor. Ich konnte keine Abbildung dieser Arbeit organisieren, stellvertretend von Jim Lambie eine davon inspirierte Arbeit. Oder diese, was da also alles unter dem Turntable wächst. On the dark side of the table kann auch ganz anders, um diese, wie ist die Lichtverhältnisse auf der Projektion funktionieren, weil das Bild etwas überblendet erscheint. Es gibt eine linke Hälfte, wo Licht scheint, und dann gibt es da diese ominöse Figur on the dark side, der Judas, der keinen Heiligenschein trägt. Und wenn er genau hinschaut, on the dark side geschieht aber ganz viel. Da gibt es üppiges Essen, diese Jünger, die werden bestens versorgt. Also die Dark Side und der Light Side, die bedingen einander. Der Tisch ist eigentlich ganz langweilig. Seine einzige Funktion ist, Objekte unseres alltäglichen Bedarfs auf eine angenehme Höhe zu bringen. Ilse Weber hat das bestens da gezeigt, indem sie den Tisch nicht zeigt. Der Tisch, der verbirgt nichts. Er hat irgendwie einen Schrank oder eine Grotte. Er ist auch kein Werkzeug oder ein Mordinstrument, also kein Drama. Und er steht immer zur Verfügung, für was auch immer. Und der Tisch ist für diesen Mann ein fantastisches Element. Ihr kennt den Urheber Marcel Duchamp, eben der mit dem Ready-Made. Der lässt uns, wenn ihr ganz nahe herangeht, durch zwei Löcher, durch eine Tür hindurchschauen, installiert in Philadelphia, im Kunstmuseum, wo er eine Installation aufgebaut hat, im Geheimen. Duchamp ist der wichtigste Künstler am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn ihr hinter diese Tür durch diese Tür schaut, durch diese zwei Löcher, sie ist fest verschlossen und diese Situation wird sichtbar. Eine schreckliche Szenerie, eine Dame, die mit einer Laterne in der Hand haltet. Étant donné, diese Arbeit von Duchamp, unglaublich berühmt. Die Frau liegt auch auf einem Tisch, so wie wir das vorhin gesehen haben, allerdings ist sie nackt. Und ich war äußerst fasziniert. Duchamp hat diese Szenerie aufgebaut, um die Zentralperspektive, die ihn Zeit seines Lebens beschäftigt hat, zu thematisieren. Albrecht Dürer hat eigentlich das erste wichtige Lehrbuch für Künstler geschrieben, die Unterweisung, ein Lehrbuch für Künstler, um sich mit der Zentralperspektive vertraut zu machen, äußerst aufwendige Illustrationen. Und die berühmteste ist diese, der Künstler sitzt da an einem Tisch und die Dame liegt vor ihm. Marcel Duchamp hat das offensichtlich aufgenommen, allerdings, und wir konnten da so quasi den Blick des Zeichners nachvollziehen, allerdings ohne dieses Gitter da, das da zwischen dem Modell und dem Künstler, dem armen Kerl, die libidinöse Bewegung ist da unterbrochen durch dieses Gitter. Und wenn ihr Duchamp, der ist ein Held, Duchamp betrachtet dieses berühmte Foto, als er da Schach spielt mit der Eve Babitz, die da nackt am Schachbrett spielt. Und Duchamp, das Raster von vorhin, von dass Dürer die Sicht versperrt oder die Frau zerstückelt und der arme Kerl muss ja mit dem Auge immer da an der Spitze dieses Obelisks stehen, damit die Proportionen erhalten bleiben, die überträgt er dann da auf das Brett. Duchamp hat souverän das Gitter, das da zwischen Frau und Mann steht, abgeklappt und spielt Schach darauf. Und noch souveräner, er kümmert sich um die offensichtliche Attraktivität nicht, also er steht da drüber. Und das Allerschönste ist, er hat diese Foto nicht selbst inszeniert. Das war eine Guerilla-Aktion der Dame links, die hatte einen berühmten LA-Fotografen, jetzt rutscht mir das da runter, organisiert, und sie hatte ein Verhältnis mit dem Kurator, der diese Show in Pasadena organisiert hat, eine Retrospektive zu Duchamp. Er hatte seit etwa 25 Jahren nicht mehr ausgestellt, er spielte nur noch Schach. Und hatte vermeintlich mit der Kunst abgeschlossen. Und vor der Eröffnung tauchte sie auf und forderte Duchamp zu einer Schachpartie auf. Und der Tisch stand schon bereit in der Ausstellung und sie setzte sich an den Tisch und zog ihr T-Shirt aus und die Partie begann und der befreundete Fotograf schoss diverseste Fotos und Duchamp spielte cool weiter. Sie unterhielten sich dann über ihren Paten Igor Strawinsky und Duchamp hat sie dann in kürzester Zeit dreimal geschlagen, also im Schach. Die Aktion war vorüber. Also das genialste Kunstwerk ist ihm zugefallen. Also das perfekte Ready-Made, das er nicht einmal selbst organisieren musste. Die Zentralperspektive, die unsere Kultur zutiefst prägt, die ist also auf dem Tisch entstanden. Und ebenso ihre Überwindung. Wir gehen weiter in der Kunstgeschichte zurück. Ihr seht hier die Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rublev. Das Verständnis der Ikone geht so, dass das Unendliche, das Gott, durch die Ikone zu uns in die Welt schaut. Deshalb ist die Perspektive so aufgebaut, gerade umgekehrt, dass hinter dem Bild alles größer wird. Gott ist groß, ist unendlich. Das Unendliche schaut zu uns kleinen Würmern. Und ihr seht, die Stühle, auch der Tisch, die driften auseinander in die Bildtiefe. Und jetzt ebenso das Gefäß, das da in der Mitte vor uns liegt mit der Hostie drin. Das Gefäß, wenn ihr das genau beobachtet, zeigt keine schöne Ellipse, sondern ist hinten aufgestülpt, so wie die Tischplatte, auch die Stühle, die driften auseinander nach hinten. Also das Große ist hinter dem Bild. Das Unendliche schaut uns zu uns in unsere Welt. 500 Jahre später hat das Picasso auch gemacht. Der Tisch ist ebenso geformt und das Gefäß auch, eine Bratpfanne oder keine Ahnung, was das ist eben nicht so wichtig. Die Zentralperspektive wurde zerlegt von den Kubisten und der Tisch der drei Engel wurde auch dann weiter verwendet von David Hockney, der sich stark mit Picasso, man sieht es hier, befasst hat. Und dieselbe Perspektive aus Hunderten von Blickwinkeln aufbaut. Also lauter zentralperspektivische Ansichten zu dieser Überperspektive, zu dieser Multiperspektive zusammengefügt, ergeben dasselbe Bild wie auf der Dreifaltigkeitsikone. Die Kubisten waren auch jene, die damit begannen, Alltagsmaterialien in ihre Bilder einzufügen, so wie hier die Jalousie, ein Druck, also collagemäßig arbeiteten und Brack, der dieses Bild gemalt hat, hatte also als spätere Arbeiten diese Billardtischserie entwickelt und das dann wurde übernommen, der kubistische Impuls von Richard Artschwager. Ein Tisch, der im Raum klebt, über die Ecke seine Dreidimensionalität wieder kriegt. Diese Collage-Technik der Kubisten verwendet, indem er da diese Holzmalerei auf die Tischplatte aufträgt, ein Verfahren, das die Kubisten entwickelt hatten, und den Tisch oder das Gemälde, was auch immer, das ist weder Objekt noch Gemälde, wieder in den dreidimensionalen Raum bringt. Sous le poids de la culture geht auch um die Ecke, der Tisch zerbricht fast. Welche Literatur da auf dem Tisch liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schwer verdaulich. Ai Weiwei lässt die Tische krachen oder tanzen. Anna und Bernhard Blume lassen sie fliegen. Sie türmen sie auf, die Desaster des Alltags, die Tische wirbeln durcheinander und nur die Zentralperspektive kann uns erlösen und uns wieder Halt geben. Es ist chancenlos, sich an diesen Tisch zu setzen, wenn ihr da euch zwischendurch zwängen wollt. Zum Glück hatten wir heute viel freie Plätze am Frühstück, also ich konnte überall hinsetzen. Ich muss nicht erwarten, dass mir die Tischpartner irgendwelche Aufmerksamkeit schenken. Chancenlos diese Repetition des immer Gleichen. Einzig das Ornament auf dem Tisch. Oder umgekehrt, die Figuren werden zum Ornament. Also das Tischtuch ist attraktiver oder lebendiger, als die Menschen die daran sitzen. Bitte? Ja, nein, das ist Katharina Fritsch. Danke. Ich habe mir vorgenommen, immer die Namen der Künstler zu sagen. Und
wenn eine Zwischenfrage ist, ne?
Ja, genau, ja, das ist sehr gut. Und die Zentralperspektive spielt auch in diesem Bild von Edward Hopper eine wichtige Rolle. Ein eher frühes Bild von 1927. Es heißt Der Automat und spielt auf Restaurants an, die Automatenkaffee ausschenkten. Also das funktioniert auch ohne Bedienung. Es war allerdings die Zeit, als es auch zum ersten Mal Restaurants gab, die ein Schild hatten, Ladies Table. Da konnten Single-Frauen ins Restaurant, ohne dass sie als Prostituierte identifiziert wurden. Also das musste man anschreiben, weil Frauen ohne Begleitung ansonsten missverstanden wurden in dieser Zeit. Es zieht eine perspektivische Linie in das Dunkel der Nacht. Zieht in die Weite, wir wissen nicht wohin. Ein Reflex der Lampen im Raum drin, also wir sehen in der Scheibe eigentlich das, was uns in unserem Rücken liegt. Das Einzige, was auch gewölbt ist in diesem Bild, ist der Tisch. Die Ellipse da vorne korrespondiert mit der Ellipse da in der Tiefe und die Frau, die ist eingeklemmt in dieser Verbindung. Sie sitzt dazwischen. Sie ist auch in der Kreuzung zwischen Eingang und Abgang. Also sie ist auf einem Schnittpunkt zweier Bewegungslinien, obwohl das Bild ja sehr, sehr ruhig ist. Allerdings seht ihr, dass die Dame eine Hand nackt ist, um die Tasse zu halten, die andere ist noch im Handschuh. Das deutet darauf hin, dass sie sich da möglicherweise nicht verweilen möchte. Sie ist auf dem Durchgang. Vorne im Bild steht der Stuhl, wo wir uns möglicherweise hinsetzen könnten und möglicherweise sind wir aber auch da rechts vom Tisch, den wir da noch angedeutet sehen. Geht sie oder bleibt sie? Ein Moment des Verharrens, möglicherweise des Durchgangs und der Tisch als Mittel, ein Moment, eine Einsamkeit zu zeigen, die sich möglicherweise gleich wieder auflöst. Edward Hopper zeigt häufig und meist eigentlich mit distanzierterem Blickwinkel als jetzt gerade vorhin diese Momente an Tischen. Dieses Bild ist interessant, weil ganz viele Skizzen das Kreisen der Hopperschen Kamera um die Szene aufzeigen. Zuerst plante er nur eine einsame Person im Büro. Es kam dann auf konventionellere Weise der Mann dazu, der da am Tisch seiner Arbeit nachgeht. Die Beziehung zwischen beiden wird intimer, also die Blickkontakte, aber es bleibt immer bei dieser versuchten Kontaktaufnahme. Das war ihm schon zu nahe. Er ließ den Mann wieder sich abwenden, bis es da zum originalen Bild kommt. Die Situation könnte etwa dieser entsprechen. Er machte diese blockierten, nicht auflösbaren Momente. Das ist von einer Skulptur von Richard Wentworth, der Lehre von Damien Hirst und den Young British Artists, also Renata Lucas und viele weitere, diese 90er-Jahre-Stars. Ein Tisch, der da definitiv fixiert ist, aufgehoben von einem, blockiert in seiner Funktion, eine Parade von Besen, die da einen Wall oder mindestens einen Zaun bilden. Die Perspektive, die Zentralperspektive, die lässt uns nicht los. Sie ist das Mittel da oder das wichtigste Mittel der Bilderzählung, das rhetorische Mittel, das die Geschichte vorantreibt. Und Caravaggio hat das wunderbar eingesetzt, die Berufung des heiligen Matthäus. Niemand weiß genau, wer der Matthäus ist. Auch die Gruppe am Tisch, die wissen das nicht oder wollen es nicht wissen. Erstaunlicherweise ist weder die Hauptperson, Matthäus, ist nicht geklärt. Christus mit seiner Handgeste, den kann man erkennen, aber er ist im Dunkeln. Caravaggio hat das so eingesetzt, dass er das Bild für diese Kapelle gemalt hat, die mit ihren Lichtverhältnissen genau jenen, die im Bild zu finden sind, entspricht. Die Fähigkeit der Perspektive, im Raum, den Raum aufzugreifen, hier Matthäus als Evangelist, also die Berufung, die war doch erfolgreich, auch wenn er es nicht wahrhaben wollte. Wir gehen weiter. Die Tischgemeinschaft wird intimer. Ihr kennt die Geschichte. Jesus erschien den Jüngern. Das waren zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Im Moment, als er die Speise auf den Tisch segnet, erkennen sie, wer er ist, und diese Erkenntnis entgleitet ihnen. Auch ein Bild von Caravaggio, der dieses wunderbare Licht entwickelt und mit der Perspektive auf ganz raffinierte Weise spielt. Wenn wir auf dieses Bild schauen, sind wir mittendrin. Wir könnten quasi da, wo der Früchtekorb platziert ist, uns ans Geschehen hinsetzen. Der Tisch zieht in die Tiefe auf Jesus hin, die Hand des Jüngers rechts weist auf uns hin, also dieser Zug zum Betrachter hin, zu uns hin, ist unglaublich stark. Und da, wo wir uns hinsetzen könnten, ist dieser komische Früchtekorb. Was hat er da zu suchen? Und vor allem, wie steht er da? Der kippt vom Tisch. In der nächsten Sekunde ist das alles weg. Wunderbar gemalt, höchst aufwendig. Wir können da heranzoomen. Und das kann nur die Perspektive, das rhetorische Mittel. Diese Kippmomente, und genau das ist ja auch die Botschaft des Bildes, wir können diese Erkenntnis nicht festhalten. In aller Herrlichkeit fällt sie zu Boden. Diese Szene in Emmaus war für Tizian ein Anlass, ein wunderbares Bild zu entwickeln, wunderbar komponiert. Mich interessiert das Tischtuch, dass Judith Albert kürzlich in Solothurn aus Stein hauen ließ, als Altar in der Kirche. Also der Tisch besteht aus einem steinernen Tischtuch. Diese Materialtransformation wurde im 20. Jahrhundert ausgehend von Marcel Duchamps Untersuchungen, Impuls, zu einem ganz wesentlichen Thema. Magritte, der Materialien und Dimensionen transformierte und unseren Alltag auf unterschiedlichste Art und Weise aufeinanderprallen ließ. Der Stein, der da ins Haus hinein drängt und unsere Umgebung versteinert. Wir machen einen Sprung zu einem ganz anderen Tisch. Wir sehen das erst von Weitem. Die Installation geht weiter, es ist im Schinkel-Pavillon in Berlin. Paul McCarthy, der auf mehreren Stockwerken eine raumgreifende Installation entwickelt, Videos, Skulptur und... Also ich wollte euch den Mann nochmal zeigen, ein perfekter Abguss von seiner selbst. Er liegt da unbeweglich, jedes Haar ist sichtbar, unglaublich aufwendig auf dieser ausrangierten Stellwand, vermutlich irgendwo gefunden. Da der leere Tisch, dafür die Videos rundum, thematisch sind die auch sehr körperbezogen. Und man kann nicht anders als, vorher war der OSB, also der Tisch aus OSB, hier ist er aus Marmor. Aber die Assoziation ist unübersehbar. Mantegnas Christus, toter Christus, der beweint wird, mit mächtigem Brustkorb und viel zu kurzen Füßen, um das gedrängte Bildformat nicht zu stören, damit die Füße sind ja nicht so wesentlich. Und auf die Spitze getrieben hat das Holbein in Basel Christus, der wirklich tot ist. Von da geht es nur noch so weiter. Erstaunlich ist der Autor, Rembrandt Fekit, und die ikonografische Verbindung zur großformatigsten Ölmalerei von Rudolf Stingel, wo er sich selbst zeigt in dieser ähnlichen Pose als gelangweilter Künstler. Rembrandt hat diese Anatomie-Lektion des Dr. Tulp ausgehend, also mit Rembrandt verbinde ich ganz andere Bildwelten, gemalt, diese Anatomie, die in der aufkommenden lichterfüllten Zeit der Aufklärung eine ganz wesentliche Rolle spielte, das Aufbauen und das Zur Schaustellen des Körpers wird heute noch gepflegt und zeigt ein ganz anderes Verständnis unseres Körpers. Der Tisch ist ein Ort, wo sich Menschen zusammenfinden, mindestens zwei, und ein Tisch, der da für unmögliche Gespräche steht, und hier ein Tisch für unmögliche Gespräche und hier ein Tisch für, also eigentlich keine Gespräche, aber mindestens eine Begegnung. Marina Abramović, die ihren früheren Partner Ulay trifft nach 20 Jahren Funkstille, die haben diese Situation in weiser Voraussicht eben 20 Jahre vorher vollzogen. Beide am Tisch, an einem riesigen Tisch. Das ist absolut berührend, wie die Arbeit visionär sich da auf eine mögliche Versöhnung hin entwickelt hat. Die Tischgemeinschaft wird in der Kunst aber wieder glücklicher. Das Studio Olafur Eliasson macht Furore. Man kann an der Museumskasse das Rezeptbuch seines Kochstudios oder seines Ateliers kaufen. 100 Leute kommen da an den Tisch. Das ist eine große Gemeinschaft, es sind nicht 100, aber er hat so viele Angestellte und die essen da gemeinsam. Es lässt an Bräuchels Tischgemeinschaften denken. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Die Tischgemeinschaft, jetzt machen wir einen Sprung vorwärts. Die Tischgemeinschaft, die, also sagen wir die wichtigste, die ist nicht Kaffee Deutschland, sondern diese hier. Ghirlandaio in Florenz inszeniert das Abendmahl im Refektorium des Klosters. Die Malerei passt sich dem Gebäude aufs Schönste an. Die Architektur im Bild geht nahtlos über in die Architektur des Raumes, wo die Mönche sitzen, speisen, und der Tisch schließt die Tischgemeinschaft der Mönche ab. Das kennen wir. Wir kennen auch die von Hunderten von Abbildungen, ich war noch nie dort, das berühmteste Abendmahl von Leonardo. Das Abendmahl von Leonardo ist bemerkenswert, wie es in den Raum hineingepasst, also wie Ghirlandaio die Architektur aufnimmt. Und vielleicht, was besonders schön ist, gewisse Tricks, die Leonardo angewendet hat. Die Tischgemeinschaft ist viel zu groß für die Architektur, die Leonardo auf die Wand gemalt hat. Und er unterstreicht das, indem er die Perspektive der Decke, die Kassettendecke des gemalten Raumes, abdeckt mit diesem Querbalken, der scheinbar nicht mehr zur Malerei gehört, aber der ist aufgemalt. Er verkleinert diesen Architekturhintergrund und lässt so den Tisch quasi in den Raum der dort speisenden Nonnen purzeln oder drängt diese Szenerie in den Realraum der Betrachterinnen. Und was vielleicht auch bemerkenswert ist, wie Leonardo diese Dreiergruppen von Jüngern, jeweils hier diese Dreiergruppen, wie er die wunderbar musikalisch darstellt, die Wandbehänge da, die klar rhythmisch gesetzten Wandbehänge, die dunklen Felder bilden den starren Takt, und diese Dreiergruppen sind jeweils sehr unterschiedlich, links und rechts, auf diesen Rhythmus hin eingepasst und zeigen so wunderbar einen lebendigen Tanz, der da im harten Raster der Wandbehänge oder Bilder sichtbar wird. Eine Situation, wie sie da früher vor dem Bombardement zu sehen war. Man sieht hier im Vordergrund auch, dieses Bild von Leonardo wurde häufigst kopiert, und das hat auch Andy Warhol fasziniert. Und dieses letzte Abendmahl, sein umfangreichstes Werk, über 100 Mal variiert, verdoppelt. Er stützte sich auf eine Grafik aus dem 19. Jahrhundert, hat das in vielfacher Weise umgesetzt, in Christus verdoppelt. Er traf den Papst. Interessant ist diese zwei Stars, die da gegenüberstehen, und Warhol, der diese Szene mit der Kamera festhält. Damals gab es keine Handys. Und vielleicht das zum Schluss. Warhol ist eine kontroverse Figur. Sie wird in letzter Zeit von vor allem amerikanischen Kunstkritikern sein Werk wie fast neu entdeckt, und vor allem im kirchlichen, evangelikalen Raum. Und er wird zu einer Lichtgestalt, ich würde sagen, emporgejubelt, dass er das Abendmahl, also die kirchliche Motivwelt, aufgreift, ist eine Sensation. Also noch mehr, wenn er das Alltagsmaterialien und das Logo auf das Bild klebt, wird das als Erscheinung des Heiligen Geistes interpretiert. Möglicherweise stimmt das auch. Er verändert absichtlich diesen Abstand zwischen Dove und der Taube. Das Logo zu seiner Zeit sah folgendermaßen aus, da oben rechts. Und es steigert sich dann, dass Bild des elektrischen Stuhls sei in Verbindung zu setzen mit dem Abendmahl. Christus würde auch in der Mitte sitzen, wie der Stuhl in der Mitte abgebildet ist. Und der elektrische Stuhl wird zum Erlösungsinstrument umgedeutet. Also die Interpretoren überbieten sich in schon fast zynischer Weise. Und vielleicht zum Schluss, ich möchte euch den Schluss nicht vorenthalten. Das Leben on the dark side of the table ist wunderschön. Lois Renner, bin kürzlich dem begegnet, also seinen Werken in Berlin an der Auguststraße, einer noblen Galerie. Er baut unglaublich sorgfältig gebaute, verkleinerte Welten auf, in denen nicht mehr deutlich klar ist, was ist jetzt wirklich Realraum, was ist aufgebauter Raum. Dazu braucht er immer Tische. Hier der Künstler selbst, der durch einen Modellraum schaut. Er erscheint aber auch in imposanter Pose in seinen Bildern. Hier sieht man ihn auf dem Foto. Hier ist er offenbar als verkleinerte Figur sichtbar. Und wir wissen nicht so ganz, sind wir jetzt da in seinem Atelier oder schauen wir nur auf den Tisch. Aber was sicher ist, ist, unter dem Tisch blüht das Leben und die Leute fühlen sich wohl on the dark side of the table. Das wär's.
Danke. Passt. Noch fast vielen Dank, Andreas, weil wir wollen jetzt die Zeit einfach nutzen. Ich denke, wir haben jetzt so viel gesehen, so viel Inspirationsfläche. Also ich saß gerade da, was das alles mit mir gemacht hat, war schon unglaublich. Und ich glaube, sicher werdet ihr die ein oder andere Frage haben, die ihr jetzt dem Andreas stellen dürft. Du darfst nämlich gerne hier stehen bleiben und von hier aus die Fragen beantworten. Und wir gehen zu euch, bitte um Handzeichen, dass wir immer sehen, wer gerade eine Frage hat. Und dann kommen wir zu euch rüber. Da haben wir einen.
Was für eine Bedeutung hat der Tisch in deiner Kunst?
Es gab ein Werk von mir, das war der Tisch mit der Etage drin, diese Wölbung, der Holztisch und der Vertiefung. Und der Tisch ist das alltäglichste Instrument, womit ich unsere zwischenmenschliche Verhältnisse zeigen kann. Weil wir den alle kennen, ist er besonders geeignet, wenn man ihn transformiert. Und ich habe ganz viele Skizzen von Tischen, die mir auffallen, also eigentlich Momente, die meines Alltages, denen ich ein Bild geben kann, mittels Transformation eines Tisches. Aber im Moment habe ich die Tische zersägt. Also jetzt bin ich dabei, einen Turm aus Möbeln, also nicht nur Tischen, aber Tische kommen auch vor, aufzubauen.
Weitere Fragen? Keine Fragen. Erstmal alles sacken lassen. Ja, das darf auch sein, Andreas. Das war wirklich nicht nur auf dem einen Tisch schwere Kost, das ist sehr, sehr viel. Ganz, ganz herzlichen Dank dir nochmal. Einen Applaus bitte für den Andreas.